get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode von Devils and Demons. Oder soll ich schon sagen, lieber Pascal, ho, ho, ho.
Frohe Weihnachten. Naja, noch nicht ganz, ne?
Noch nicht ganz, ja. Aber ja, wir sind noch nicht ganz im Dezember angelangt, aber unser Fahrplan sieht es tatsächlich so vor, dass wir bereits in dieser Woche mit unserer ersten Weihnachtsepisode anfangen. Das macht in dem Sinne eigentlich für euch keinen Unterschied, außer dass der Fakt eintritt, dass wir halt über Weihnachtshorrorfilme reden, aber ansonsten ändert sich rein gar nichts daran. Also es laufen jetzt keine Weihnachtsjingles oder irgendwelche Glöckchen oder sowas, irgendwelche Rentiergeräusche im Hintergrund. Das machen wir nicht. Dennoch, eine kleine Neuerung habe ich mir so einfallen lassen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass natürlich unser Podcast natürlich auch Leute dazu bringt, sich manche Filme erstmals anzusehen oder wieder mal anzusehen. Und da berichten die Leute natürlich auch immer so ein bisschen auf Twitter drüber, dass sie sich jetzt meinetwegen gerade das ansehen, weil wir drüber geredet haben. Das finden wir natürlich super. Was ich allerdings nicht so super dabei finde, ist, dass ihr euch die Filme teilweise wirklich in ihrem nicht so ansehnlichen Zustand, nämlich im gekürzten Zustand, anseht. Um dem so ein bisschen vorzubeugen, führen wir in dieser Episode ein, dass wir euch dann doch erzählen, welche Version inwiefern geschnitten ist und welche Version ihr euch nicht ansehen solltet. Ich denke, der Service könnte ganz nützlich sein für einige Leute, die jetzt nicht so die extremen Filmsammler sind und Bescheid wissen, wo sie was ungeschnitten bekommen oder was überhaupt geschnitten ist. Deswegen werden wir das heute mal machen. Wir reden heute tatsächlich über einen Film, der, sag ich mal, noch relativ, der zwar ein Weihnachtssetting hat, aber noch so unweihnachtlich wie möglich rüberkommt. Deswegen passt es eben noch in die letzten Tage des Novembers rein. Wir reden heute über, auf Englisch, P2 oder den tollen deutschen Titel P2, Schreie im Parkhaus aus dem Jahre 2007 von Franck Calfoun. Pascal, P2, Schreie im Parkhaus, worum geht's in diesem Film?
P2 von 2007. Angela Bridges ist ein Workaholic und verlässt auch am Heiligabend als Letzte das Büro, um im Anschluss ihre Familie zu besuchen. Ärgerlicherweise springt ihr Auto nicht an und so sucht sie sich Hilfe beim Wachmann Thomas. Dieser versucht ihr zu helfen, nur ahnt Angela in dem Moment noch nicht, dass Thomas sie schon länger beobachtet und für sie einen ganz besonderen Heiligabend geplant hat.
Ja, P2, Schrei im Parkhaus, wir belassen es jetzt mal bei dem deutschen Titel, weil P2 klingt auch irgendwie komisch, finde ich. Haben sich tatsächlich die Erfolgsleute vom Remake von The Hills Have Eyes, was ja bekanntermaßen eines der besten, wenn nicht sogar vielleicht das beste Remake der letzten 20 Jahre ist. Oder 10 Jahre, nee, 20 Jahre? 20 Jahre ist ja schon ein bisschen älter.
Müsstest du, ja.
Ja. Und zwar Franck Calfoun, eben der hier Regie führt, der dann später auch noch die Regie beim Maniac Remake führen sollte. Als Produzent hier Alexandre Aja, der eben Regisseur war von The Hills Have Eyes oder auch einem meiner Lieblingshorrorfilme von High Tension. Auch der einer der Autoren ist auch wieder mit dabei. Ich habe jetzt leider seinen Namen gerade vergessen. Aber das Dreiergestirn hat sich wieder zusammengerafft, um hier einen Film zu drehen, der tatsächlich, und das ist, ja, ich finde sogar gar nicht so erstaunlich, ein ziemlicher Flop war. Vielleicht beginnen wir mal so ein bisschen den Einstieg mit dem Film, so wie er auch beginnt. Und zwar lernen wir zu Beginn die Hauptfigur dieses Films kennen. Das ist Angela, du hast es eben schon erwähnt und du hast auch schon ihre ja fast einzige Personality-Eigenschaft, die der Film für sie hier präsentiert, erwähnt. Sie ist ein ziemlicher Workaholic. Und was ebenfalls wichtig für dieses Setting ist, ist, dass es, dass der Film halt, ich weiß nicht, in den USA ist es ja mal ein bisschen anders, der Christmas Eve, um den der Film spielt, also er spielt auf jeden Fall zur Weihnachtszeit, aber dadurch, dass sie ja irgendwo eingeladen ist, bei ihrer Verwandtschaft, gehe ich mal sogar fast davon aus, dass es halt der Christmas Eve ist, oder?
Ja, das ist der Heiligabend, also so habe ich es auch verstanden, das ist der, 24.12. in dem Sinne.
Welchen Eindruck macht Angela zunächst auf dich? So in den ersten, sagen wir mal, 5 bis 10 Minuten?
Ja, also relativ Stereotyp. Stereotyp Workaholic, Stereotyp vielleicht so ein bisschen wie, weil die Weihnachtszeit halt da die Assoziation weckt, wie Bill Murray in Geister, die ich rief. Halt so der Typ, der ja keinen Bock auf die Familie hat und lieber arbeitet.
Ja, es ist ein bisschen, sie wirkt so ein bisschen langweilig so, ne? So,
ja, also definitiv.
Man würde also jetzt im ersten Moment vielleicht nicht die Hauptfigur dieses Films, na gut, man würde es schon vermuten, aber sie bietet eigentlich gar nicht so viel an, als dass sie es sein könnte. So würde ich es mal formulieren.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das war was ich ein bisschen verwunderlich finde, weil halt gerade wenn Alexandre Aja da auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, der eigentlich relativ selbst für Horrorfilme gute Charakterbögen hinbekommt oder gute Charakterisierung, hier ist es doch ein bisschen lau und das wird sich, ja, wie wir recht schnell erfahren, ja auch im Laufe des Films gar nicht großartig ändern. Wir lernen eine zweite Figur kennen, oder beziehungsweise zwei weitere Figuren kennen. Eine lassen wir erstmal aus, die kommt dann später nochmal ins Bild. Da gibt es so einen Rezeptionisten, der so relativ freundlich ist und der auch scheinbar vertraut ist mit Angela. Und der sorgt dafür, als der Angela später, also Angela arbeitet halt den ganzen Abend und will dann abends dann doch aufbrechen zu dieser Familienparty und ist auch schon fast mit die einzige Person, die noch im Gebäude ist. Und wird dann von dem Rezeptionisten nach unten begleitet im Fahrstuhl und der erklärt uns ja dann das eigentliche Setting dieses Films. Also er sagt uns dann, hier ist jetzt erstmal für 3 Tage lang zu, hier ist überhaupt keiner, hier bekommt man auch keinen erreicht, nicht mal wir sind da, also kein Sicherheitspersonal oder sonstiges. Und da wird uns schon klar, relativ zügig, worauf der Film hinaus will, nämlich darauf, dass wenn man hier zurückbleibt, alleine, dann hat man hier ein paar Tage, sag ich mal, seine Ruhe, wenn es gut läuft.
Ja, genau. Das baut das alles ganz clever auf. Das ist, also wird einem dann auch relativ schnell klar, was hier wohl so die Prämisse des Films sein könnte, dass man da vielleicht nicht so einfach wieder rauskommt.
Nee. Ja, und das muss Angela relativ zügig auch feststellen, weil ihr scheinbar sämtliche Steine in den Weg gelegt werden, um dieses Gebäude zu verlassen. Also zunächst versucht sie es ganz normal, indem sie in die Tiefgarage geht zu ihrem Auto und das Auto springt natürlich nicht an. Worauf dann eine weitere, und zwar für diesen Film elementare Person ins Spiel kommt, und zwar der Nachtwächter oder nennen wir es mal Security-Mann, eins von beiden, sucht euch was auf, der tritt auf und wirkt eigentlich überhaupt nicht unsympathisch, ganz im Gegenteil, könnte man meinen. Was im Deutschen, ich weiß nicht, ob du den O-Ton geguckt hast oder auf Deutsch geguckt hast.
O-Ton,
okay. Im Deutschen hat er tatsächlich die deutsche Synchronstimme von Ted Mosby, von Josh Radnor aus How I Met Your Mother, was ihn natürlich noch sympathischer wirken lässt. Aber dennoch, glaube ich, da wird es ja auch so gegangen sein, merkt man relativ zügig, wenn nicht sogar sofort, dass er zwar trotz seiner sympathischen, hilfsbereiten Art, dass irgendwas faul mit ihm ist, oder?
Ja, also, na gut, einerseits merkt man es halt, wenn man irgendwie denkt, okay, Horrorfilm, und das ist jetzt offensichtlich, wird er sich ganz gut eignen als Creep, zumal er ja halt auch, also ich assoziiere den Schauspieler Wes Bentley halt immer mit seiner Rolle in American Beauty.
Ja.
Wo er den Creep spielt. Er hat auch, das ist jetzt nicht so abwertend gemeint, aber er, sagen wir mal so, er bekommt es ganz gut hin, so auszusehen, dass man ihm das halt auch sofort abkauft. So ein bisschen der socially awkward Loner, der ja, nicht so gut mit Menschen kann, und ja, genau das.
Ja, und da kommt auch tatsächlich schon so ein bisschen ein Motiv von dem Film ins Spiel, da man halt auch merkt, dass relativ zügig, das ist heute mein Wort des Tages, zügig, okay. dass dieser Nachtwächter halt ja scheinbar so ein bisschen unter Einsamkeit leidet, weil man auch merkt, dass er dort an Weihnachten alleine ist und dort auch bleiben wird, im Gegensatz zu Angela, die ja von dort sich zu entfernen oder sich von dort entfernen will, weiß er, dass er dort die Zeit alleine verbringen wird und scheint daran auch schon gewöhnt zu sein. Und das ist halt eines dieser Motive im Film, diese Einsamkeit. Aber was in dem Moment erstmal noch wichtiger ist, ist, dass er tatsächlich trotz aller Bemühungen Angela nicht helfen kann, das Auto wieder auf Trab zu bekommen. Und so versucht Angela, ihre nächste Option in die Wege zu leiten, geht zurück ins Foyer dieses riesigen Hochhauses und ruft ein Taxi, was ihr auch gelingt. Sie schläft dann ein bisschen ein, sozusagen. Sie döst ein bisschen vor sich hin und schläft ein, während sie auf das Taxi wartet. Da denkt man im ersten Moment, finde ich ganz clever gemacht sogar, man denkt in dem Moment, okay, sie schläft ein, dadurch verpasst sie das Taxi.
Ja.
Passiert nicht ganz, also sie wacht rechtzeitig auf, muss aber feststellen, dass sie eingeschlossen ist, dass halt die ganzen Haupteingänge alle schon verschlossen sind und sie kriegt dort auch niemanden erreicht und kann deshalb nicht zum Taxi kommen. Und ja.
Dann bleibt ihr ja nichts anderes übrig, als wieder zu Thomas zu gehen, denn der muss ja quasi das Tor aufmachen. Was ich direkt ganz cool fand an dem Film, muss immer kurz zu erwähnen, ist, ich mochte direkt von Anfang an dieses, die Kabine oder ich sag mal, ich nenne es mal sowas wie diese Hütte im Parkhaus, in der Thomas halt mehr oder weniger lebt, weil es ist ja schon recht wohnlich gefühlt eingerichtet, mit seinem Hund zusammen, mit seinem Rottweiler. Fandest du das auch oder fandest du das also cool als Setting generell, dieses, ich nenne es einfach mal so eine Hütte im Parkhaus?
Ja, mir fällt auch nicht das richtige Wort ein, wie man sowas nennt. Ich wusste ja nicht, ob man das vielleicht schon
für eine Kabine ist es halt kann. Ist wahrscheinlich das, so ein Büro. Eine Kabine ist halt so, wäre kleiner. Also, ist, ja.
Also ich finde, es ist zweiseitig sehe ich das. Zum einen finde ich, es ist ein totaler Fremdkörper, weil es schon fast absurd wirkt, da er ja wirklich fast da sein Weihnachtsparadies, sein kleines, da eingerichtet hat. Aber gleichzeitig wirkt es halt auch cool, weil es halt so ein Weihnachtshäuschen ist, quasi wie so ein kleiner Weihnachtsmarkt im grauen Betondschungel sozusagen, weil ja ansonsten dort alles grau und grau ist, was das Setting angeht. Und von daher fand ich es eigentlich auch irgendwie wieder ganz cool. Und Angela, ja, muss ja dann auch relativ zügig feststellen, dass sie dort auch angelangt, weil sie, nachdem sie halt das Taxi nicht bekommen hat, geht sie halt wieder zurück ins Parkhaus und das Licht geht aus, sie stolpert und als sie versucht wieder aufzustehen, steht dann plötzlich Tom, also der Nachtwächter, hinter ihr und betäubt sie. Und dann muss sie, dann stellt sie fest, oder sie stellt es nicht fest, aber wir stellen fest oder wachen quasi mit ihr gemeinsam in diesem, nennen wir es jetzt mal, einigen uns auf Hüttchen.
Okay.
In diesem, obwohl Hüttchen ist auch, also da muss es eigentlich ein Wort geben.
Sagen wir Büro.
Sagen wir Büro. In Toms Büro, mitten in der Tiefgarage, wacht sie auf, stellt fest, dass sie gefesselt an einem Tisch sitzt, muss auch feststellen, dass sie etwas entkleidet wurde, scheinbar, muss wahrscheinlich von Tom, andere Personen sind da nicht, und sitzt dann in ihrem Abendkleid am Weihnachtsdinner sozusagen, denn Tom möchte mit ihr gemeinsam diesen Weihnachtsabend verbringen und mit ihr speisen. Er möchte das freiwillig, weil man auch feststellt, bei dem, wie er sich benimmt und was er sagt, dass er es doch schon ganz schön abgesehen hat, dass er vielleicht auch so eine gewisse Emotionalität, Gefühlslage für Angela entwickelt hat, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht kennt. Aber da kommt halt gleich direkt das nächste ins Spiel. Man sieht, dass in diesem Büro er natürlich als Nachtwächter natürlich auch diese ganzen Überwachungskameras hat und damit ja so ein bisschen, so fand ich den Vergleich ganz gut, sowas wie der Gott des Parkhauses ist, weil er sieht quasi von dort aus über die Kameras alles und kann jeden beobachten, aber niemand kann ihn beobachten und es will auch niemand ihn beobachten bei dem, was er tut, und zudem hat er natürlich zu einem Überfluss auch durch die ganzen Schlüssel, die hat, Zugang eigentlich zu allen Räumlichkeiten in dem Gebäude und dadurch ist er, wenn man so will, eigentlich so eine kleine Göttlichkeit in diesem Komplex. Ja,
oder zumindest ein sehr perfider Voyeur oder hat zumindest die Möglichkeit dazu.
Eben.
Was es halt auch, es halt bietet sich halt so auch maximal an, diese Rolle dann so zu schreiben, dass er dann halt mit seinen ganzen Charaktereigenschaften dann auch genau diesen Job ausübt, wo er halt die ganze Zeit lang Leute beobachten kann, die sich zwar nicht mit ihm unterhalten, die nicht mit ihm interagieren, aber er kann halt zugucken und er kann lernen über die Leute, was wir dann ja auch nach und nach erfahren in den Gesprächen zwischen Angela und Thomas. Und ich finde dann diese Phase tatsächlich, das ist so eine ziemlich starke Phase des Films, wenn Angela in dem Büro aufwacht und die beiden anfangen, so quasi verbal sich so kleine Gefechte zu liefern. Man merkt halt ganz gut, ich finde es ganz cool geschrieben, dass sie halt erstmal anfängt, verschiedene Methoden anzuwenden. Also sie ist ganz am Anfang noch sehr paralysiert und sagt so, what do you want? Also was möchtest du von mir und was ist los? Und dann er spielt noch den, versucht das noch so überhaupt nicht zu thematisieren, dass sie ja auch mit einem Fuß, also mit dem Bein angekettet ist, sondern versucht das immer noch so zu kommunizieren, als wären sie einfach gerade auf einem Date und würden sich besser kennenlernen und stellt ihr immer Fragen und sagt, ich möchte nur wissen, wo du herkommst. Und dann versucht sie halt so Verschiedenes. Also sie geht über die, mein Freund ist schon auf dem Weg Nummer, sie geht über die, wir können ja vielleicht nächstes Jahr was mal unternehmen und bis sie halt merkt, dass sie damit halt nicht weiterkommt und das dann sich so ein bisschen hochschaukelt. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, sehr gut gefallen.
Das ist schon, finde ich tatsächlich auch, das ist so ein richtiges Psychospielchen, so ein Kammerspiel, kann man fast meinen, was da so für 15, 20 Minuten stattfindet. Und eigentlich auch gar nicht so uninteressant geschrieben, finde ich, die Dialoge, weil man immer sofort merkt, dass Angela, wie du schon sagst, die verschiedenen Strategien anwendet, um sich da so ein bisschen rauszuschlängeln aus der ganzen Situation. Aber das so, wie das so typisch ist bei Männern, und in diesem Fall scheinbar auch bei extrem psychisch verliebt nicht, aber bei Psychopathen, die verliebt sind, hört er ihr eigentlich gar nicht so richtig zu bei dem, was sie da alles an Argumenten bringt und oder beziehungsweise an Möglichkeiten liefert in diesen Dialogen. Also er hört ihr eigentlich gar nicht so richtig zu und er macht es dann halt eher so auf diese Art Friendzone so ein bisschen. Ne? Er hat sie zwar gefesselt, aber er, wie du schon sagst, er bringt es gar nicht zur Thematik. Er macht weiterhin einen auf freundlich und er merkt gar nicht, dass er dort was Unerlaubtes tut. Also er weiß gar nicht, dass er dort jemanden zu Unrecht festhält. Und das ist alles so ein bisschen, es kommt halt.
Ja. Ich glaube halt schon, also das ist halt, das finde ich auch so interessant daran, dass man halt am Anfang echt vielleicht noch denkt, dass er einfach auch so ein naiver, wirklich sehr, ja, psychisch gestört ist er so oder so, aber einfach nur so ein naiver ist, der denkt, ja. Ach, die wird mich schon, also dass er wirklich, wirklich daran glaubt, dass sie ihn dann toll findet und dass sie eine tolle Zeit haben. Und dann, finde ich, merkt man schon umso mehr auch, wie er das dann mit der Geschichte mit ihrem Freund, die sie sich ausgedacht hat, hinterfragt, dass er eigentlich eher gewieft ist und auch verhältnismäßig clever. Also nicht übermäßig clever, aber auch nicht auf den Kopf gefallen auf jeden Fall.
Ja. Nach diesem kleinen Kammerspiel ist es denn so, dass er Angela mit dem Auto ein bisschen tiefer in diesen Garagenkomplex fährt und Angela dort sieht, dass jemand am Drehstuhl gefesselt ist. Und gehen wir kurz zurück auf den Anfang dort, als Angela halt noch am Computer sitzt im Büro, kommt halt ein Arbeitskollege zu ihr und versucht sich so scheinbar für irgendwas zu rechtfertigen und zu entschuldigen, was auf der Weihnachtsfeier passiert ist. Und als Zuschauer erkennt man eigentlich sofort, dass es dabei wahrscheinlich um irgendwelche sexuellen Belästigungen oder sowas gegangen sein muss. Und eben genau dieser Kollege, der sitzt dann eben jetzt am Drehstuhl gefesselt, weil Tom, der kann das überhaupt nicht fassen, dass dort jemand seine Angela ungewollt angefasst hat. Und er möchte jetzt Angela die Möglichkeit bieten, dass sie sich für diese sexuelle Belästigung rächen kann. Und stellt ihr quasi dem Kollegen zur Verfügung, macht sozusagen, was du willst, schlag ihn, was auch immer. Und das ist eigentlich vielleicht der brutalste Moment des Films. Also Angela möchte das natürlich überhaupt nicht und wehrt sich auch mit aller Macht dagegen. Und es kommt dann so weit, dass Tom eben diese Gewalt anwendet gegenüber Angelas Arbeitskollegen und das ist halt ziemlich deftig. Also er verprügelt ihn mit so einem, wie nennt man das? Ist das eigentlich eine Taschenlampe, oder? Aber so eine ziemlich krass fette Taschenlampe.
Es sind diese Survival-Taschenlampen. Ich hatte auch mal den Namen davon irgendwann aufgeschnappt und jetzt habe ich es wieder vergessen, aber das sind die du halt auch so hältst, dass du sie dass du sie so hältst, dass du leuchten kannst nach vorne und dann aber auch direkt aus einer Armbewegung halt zuschlagen kannst, so.
Ja. Genau.
So 2-in-1 Survival Licht.
Ja, und das ist halt insofern ziemlich brutal, weil sich der Arbeitskollege, der, wie gesagt, weiß Gott kein, wie sagt man, unbeschriebenes Blatt ist, also weiß Gott nicht. Also Sympathie hat der natürlich überhaupt nicht verdient, aber eben wie Selbstjustiz oder so ist natürlich dennoch nicht genau das richtige Mittel dafür. Und Tom schlägt ihn halt zusammen und er ist wehrlos und dann denkt man, okay, vielleicht lässt er ihn dort jetzt verletzen. Nein, denkt man eigentlich nicht, man weiß schon, dass mittlerweile weiß man schon, dass Tom eben nicht der Typ ist, der ihn denn da so halb verletzt im Stuhl lässt und stattdessen steigt er wieder ins Auto und fährt Tom mehrfach gegen die Wand und zwar so lange, bis ihm die Gedärme aus dem Bauch kommen und bis ihm beim letzten Versuch der Kopf platzt. Und das ist schon, muss ich sagen, für den bisherigen Film, wie wir ihn gesehen haben, unerwartet brutal.
Ja, auch ich weiß auch immer, ich konnte mich nicht richtig einigen, also mit mir selber, ob ich das, ich finde das natürlich auf einer Seite immer ganz cool, weil ich die Effekte auch gar nicht so schlecht gemacht finde.
Nee, war halt andererseits, gemacht, also auf jeden Fall lobenswert.
Ja. Andererseits sind sie auch verhältnismäßig überflüssig, weil der Film eigentlich nicht so wirkt, wie als ob er darüber versucht zu punkten. Es gibt ein paar später, die finde ich passender. Und ja, das war jetzt so ein bisschen, na gut, okay.
Ja, es war halt so, weil der Film halt irgendwie, man hat gar keinen Splatter oder sowas erwartet in diesem Film, ja, so wie er bis dato verlaufen ist. Deswegen wirkt es eher so ein bisschen so wie, okay, vielleicht ist er zu thrillerhaft und gefällt den Horrorleuten nicht, also bauen wir noch ein bisschen Splatter ein, so nach dem Maße. Es war halt unnötig und es ist halt auch wirklich ein bisschen, ja, schon ein bisschen unmenschlich. Also das sowieso, aber halt übertrieben halt, ne? Ja. Doch das Gute dabei ist, dass Angela wieder fliehen kann. Und jetzt kommt vielleicht die absurdeste Szene des ganzen Films. Sie sperrt sich dann im Fahrstuhl ein. Also sie löst quasi diese Sicherheitsoption, so dass der Fahrstuhl einfach dort, wo er ist, gerade stecken bleibt, weil sie keine andere Möglichkeit mehr findet zu fliehen, was sehr dubios ist, aber auch dazu vielleicht nachher später noch ein bisschen mehr, weil Angela nun auch scheinbar nicht gerade die cleverste ist, wenn es ums Fliehen geht. Jedenfalls versucht sie dann über den Notruf des Fahrstuhls Hilfe zu holen. Und ja, gut, vielleicht, ach, das sind keine Spoiler-Gefühle, also in diesem Film kann man eigentlich nicht großartig was spoilern, da passiert ja eigentlich kein Twist in dem Sinne. Aber wie wir das schon so oft im Film gesehen haben, meldet sich dann jemand auf der anderen Leitung, spricht mit einem komischen indischen Fake-Dialekt und tut so, als könnte er nicht für Hilfe sorgen oder lässt sich sehr viel Zeit dabei und sieht da keine große Bedrohung für Angela. Und natürlich stellt sich heraus, dass es eben Tom ist, der dort die Stimme imitiert hat. Und er hat dann also ich wäre nicht drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob es clever ist oder nicht clever ist. Was tut Tom, Pascal? Es ist so absurd, dass ich dir das überlasse.
Tom, nimmt sich quasi einen Wasserschlauch und flutet einfach den Fahrstuhl und schmeißt dann zu einem Überfluss auch noch die Leiche des sehr liebenswerten, beziehungsweise sehr freundlich wirkenden oder den wir als nett empfunden haben vorher, mein Gott, Karl auf Angela, so dass sie dann ja mehr oder weniger gezwungen ist, aus diesem Fahrstuhl wieder rauszugehen, wenn sie nicht ertrinken möchte.
Ja, das ist natürlich eine Szene, die so wirklich sehr grenzdebil ist. Also die geht schon so Richtung, also klar.
Das ist aber auch also mein einziges bestimmt nicht, aber wenn ich wohl so den Film kritisieren wollen würde, jetzt mal schon an der Stelle, dann sind das zwei Sachen, die mir da jetzt einfallen. Es ist einmal halt, da kann jetzt der Film nicht so viel für, aber also ich glaube, dir war es auch von Anfang an klar, dass dieser fake-indische Akzent, dass das Thomas ist, ne? Ja. Und das ist halt etwas, was halt leider so ist, wenn man, sag ich mal, schon ein paar 30 Horrorfilme gesehen hat, dann überrascht der Film einen nicht mehr sehr oft. Und das ist dann halt, es ist alles relativ vorhersehbar und eigentlich bis zu den Credits meiner Meinung nach. Und das zweite ist halt so die, bisschen die, ja, mein Gott, die Glaubwürdigkeit in Bezug auf Thomas, weil es ist irgendwie, also es wird schon erklärt, dass er jemand ist, der so etwas machen könnte, weil er so krank ist, aber jetzt diese unfassbare Motivation, das jetzt quasi so durchzuziehen, erschließt sich mir nicht, weil es ist ja nicht so, dass er damit durchkommen wird, beziehungsweise das ist relativ schnell klar. Also er scheint gar kein Interesse daran zu haben, nach diesem Abend irgendwie noch nicht von der Polizei gefasst zu werden oder so.
Das ist nämlich auch der Punkt, den ich ganz genauso sehe. Das ist halt das, wo er zeigt, dass er eben nicht so clever ist, weil all das, was er da macht, tut er ja eigentlich, um an Angela zu gelangen, aber gleichzeitig muss ihm bewusst sein, dass bei dem, was er dort angestellt hat, es ist ja auch nicht der Arbeitskollege ist ja auch nicht der Einzige, der dort ums Leben kommt in dem Film und diese Überflutungsaktion dort und generell das ganze Blut, was dort ist und die auch gehen ja auch ein paar Sachen kaputt und so weiter. Er kann nicht erwarten, dass er diese Spuren, die er dort hinterlässt, noch in den wenigen, ich glaube, irgendwann wird mal eine Uhr gezeigt, wo es schon 3:30 morgens ist oder sowas, dass er das in 2-3 Stunden irgendwie gelöst kriegt. Gut, man könnte jetzt vielleicht wieder davon ausgehen, dass er, wenn wir dem Rezeptionisten vom Anfang glauben, dass er 3 Tage Zeit hat, theoretisch, diesen Tatort zu reinigen, aber es ist schon.
Da werden ja Leute kommen, wenn die Leute sind ja vermisst, die werden ja dann, irgendwann wird jemand dahin fahren von der Polizei, um zu gucken, wo sie sind oder nach 48 Stunden oder so spätestens und ja, nee, also ich ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass er das wollte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er überhaupt einen Plan hat, wie es danach weitergehen soll. Und das finde ich halt ein bisschen drüber, weil das so glaubwürdig wurde mir jetzt nicht verkauft, dass er quasi in dem Moment sagt, so komm, wir machen jetzt einen richtig kranken Abend, das wird alles crazy shit. Und wer weiß, wie lange er es durchgehalten hätte da mit ihr. Aber er hat in dem Sinne, glaube ich, schon bewusst sein Leben quasi dann weggeworfen, was eigentlich ja bis dahin offensichtlich zumindest so äußerlich intakt schien, beziehungsweise ja.
Also. Ja, das ist dann wieder halt das Motiv des Nachbarn von nebenan, der so normal auf dich wirkt und die alle irgendwie Dreck am Stecken haben, aber dazu auch später nochmal kurz. Was ich halt irritierend fand, ist, dass ich weiß halt nicht, wie bekannt das ist, aber ich hatte halt schon mal beruflich so Hype damit zu tun, beziehungsweise ich habe es mir mal beiläufig von jemandem erklären lassen, wie halt so ein Fahrstuhl funktioniert. Und da gibt es halt Sicherheitsvorkehrungen, die dafür sorgen, dass eben so ein Fahrstuhl nicht so überflutet werden kann, dass er in 2 Sekunden quasi einem Niagara-Fall gleicht sozusagen. Naja. Und dass es nämlich dort Sicherheitsvorkehrungen gibt, dass sowas am Rand abläuft an der Seite und eigentlich es ziemlich lange dauert, bis da überhaupt mal Wasser in die eigentliche Fahrstuhlkabine reinläuft. Aber hier ist es halt so, dass es nach 10, 20 Sekunden halt wie ein Wasserbassin ist, ne?
Also generell ist die komplette Architektur dieses Szenarios in Frage zu stellen, weil Entschuldigung, ich meine, es ist ein großes Haus und ja, es ist nicht unmöglich, da rauszukommen, wenn man möchte, würde ich behaupten.
Ich meine, wie oft läuft sie an irgendwelchen Notausgang, also irgendwelchen Exit-Schildern vorbei und passiert nichts? Ich meine, genau, so ein Notausgang ist, halt so, ist dazu da, um in der Not einen Ausgang zu haben, aber sie läuft dran vorbei und es wird überhaupt nicht thematisiert, also sie nutzt es gar nicht. Also die sind ja nicht nur dazu da, um wenn es brennt, zu fliehen, die sind ja auch für alle anderen möglichen Unfälle dazu da, um irgendwo schnell in Sicherheit zu kommen oder um irgendjemanden schnell, zum Beispiel im Falle eines, sag mal, vielleicht eines Herzinfarktes oder sowas, jemanden schnellstmöglich rauszukriegen irgendwo. Auch für solche Fälle ist so ein Notausgang da und das wird halt so vollkommen missachtet, was dann schon ein bisschen nervig ist.
Ja, genau, das sind halt so, die zerstören den Film nicht, aber ich, so richtig abkaufen, dass sie da jetzt keinen Weg, ich meine, gut, sie ist panisch und vielleicht läuft sie deswegen immer gegen diese blöde eine, gegen diesen dummen Zaun, aber es ist halt so ein bisschen schwierig, das alles nachzuvollziehen, ist nicht so richtig glaubwürdig, aber nun gut.
Ja, dann kommt sie doch aus dem Fahrstuhl raus, samt sehr viel Wasser und geht dann mit einer Axt bewaffnet zurück in das Büro von Tom und muss dann feststellen, und das ist dann halt wieder das eines der Leitmotive dieses Films, muss dann feststellen, dass Tom eben, also sie wusste natürlich die ganze Zeit, dass er was Böses vorhat und dass er da ein Verbrechen begeht, aber sie ist bis dato aufgrund seiner Freundlichkeit und vor allem aufgrund der Tatsache, dass er es schwer verurteilt hat, dass ihr Arbeitskollege Angela dort sexuell belästigt hat, ist man nicht davon ausgegangen, dass er zu diesem Zeitpunkt schon irgendwas gemacht hat, stellt dann aber über ein Videoband, was dort im Büro von ihm läuft, fest, dass auch er sich ja zumindest erstmal oberflächlich sexuell vergangen hat an Angela, was dann in Angela sozusagen diesen typischen, das ist halt immer im Terrorkino so, dass es sein muss, diesen Rape and Revenge Gedanken ins Spiel bringt, dass sie jetzt nicht nur rauskommen will, sondern dass sie sich auch rächen will, wenn möglich, an ihm. Und aber zunächst kommt ja erstmal die Polizei, Pascal.
Ja, genau, da versucht, sie hat es ja noch geschafft, einen Notruf abzusetzen und die Polizei kommt und dann ist das halt ich fand es verhältnismäßig langweilig, weil wenn man weiß, wie lange der Film geht und dann kann man davon ausgehen, dass da jetzt nicht viel passieren wird. Und
bei meiner Blu-ray, warte kurz, bei meiner Blu-ray war es, ich kannte den Film natürlich schon, aber als ich den jetzt vor ein paar Tagen nochmal angesehen habe, hat tatsächlich bei meiner Blu-ray und meinem Blu-ray-Player die Zeitanzeige ist ausgegangen. Da stand die ganze Zeit 0 Minuten. Deswegen fand ich das ganz witzig, was du gerade erzählst.
Ja, das ist natürlich dann praktisch, aber naja, wenn man sonst halt so das grob abschätzen kann, dann erwartet man nicht viel davon und genauso passiert es dann auch. Die finden halt nichts. Er schafft es halt, sie zu verstecken und die Polizei zieht wieder von dannen. Deswegen, das ist so ein bisschen, so ab dem Zeitpunkt finde ich jetzt auch, also für mich zumindest, Es gibt noch einen Höhepunkt, aber so generell lässt es dann für mich so ein bisschen nach.
Es war halt hier eigentlich nur die Frage, ob er die Polizisten umbringen wird oder ob.
Ja,
ne, aber genau. Es war halt auf jeden Fall klar, dass die Polizisten hier nicht die entscheidende Hilfe sein werden. Und er hat ja Angela dann auch schon wieder getasert. Und die war dann schon wieder zwischenzeitlich irgendwie bewusstlos, obwohl man von einem Taser gar nicht bewusstlos wird. Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Mhm. Jedenfalls ist die Polizei keine Hilfe. Angela kann dann doch wieder fliehen. Und das ist dann irgendwie, glaube ich, das dritte Mal in dem Film. Auf jeden Fall hat Tom ja noch seinen Hund bei sich, der auch durchaus Appetit auf Angela hat. Und er bringt ihn dann sozusagen auf die Jagd. Und der Hund verfolgt Angela. Angela kann sich in ein Auto retten und tötet dann Toms Hund auf tatsächlich unnötig. Nee, was heißt, nee, Quatsch. In dieser Situation tötet sie den Hund natürlich, weil aus Selbstschutz und ja, wahrscheinlich auch nur auf diese Art und Weise möglich in dem Moment. Aber die Frage ans Drehbuch ist, ist das nötig, dass wir ein Tier ja fast noch qualvoller sterben sehen als den Arbeitskollegen von Angela vorher? Ich weiß es nicht. Ist es notwendig? Ist es nicht notwendig? Ich meine, bei Tierszenen schaltet der Verstand des Menschen ja grundsätzlich aus, ob nun bei Katastrophenfilmen wie Armageddon, wo 10 Millionen Leute sterben, Hauptsache der Hund nicht. Und wie siehst du das in diesem Fall jetzt hier?
Ja, das ist halt schwierig, weil der Hund ist, also er hat ja halt auch so diesen Kampfhund-Charakter, deswegen so funktioniert er ja auch. Und deswegen ist es vermutlich leichter für viele Zuschauer, den Hund auch genauso wie Thomas als Antagonisten wahrzunehmen und als bösen Hund. Aber wenn man da jetzt anders drüber denkt, dann ist es eigentlich mehr so, ja gut, der konnte genauso wenig für die Scheiße, was wie Angela, und dass er halt aggressiv ist, ist dann ja, ja, mein Gott, kann man immer sagen, aber ja, ist jetzt theoretisch dann die Schuld von Thomas und nicht von ihm gewesen. Ja, das ist ganz schön gemein auf jeden Fall. Hat mich jetzt aber, weil ich weiß, ist ja gar nicht der Hund gestorben, deswegen ist es okay für mich. Ging ganz gut. Was ich dich noch fragen wollte, eine Szene, da sind wir jetzt gerade kurz dran vorbei, ich wollte sie auch nur kurz erwähnen, weil die fand ich sehr stimmungsvoll, und zwar war das die, in der Thomas dann so Elvis Presley laufen lässt, ja, und da so ein bisschen Party macht. Das hat sehr cool funktioniert für mich, das war sehr stimmungsvoll, und da konnte er auch nochmal so ein ganz geil schauspielern, das war witzig.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Schauspiel war. Man muss halt zu dem Zeitpunkt wissen, war Wes Bentley mächtig auf Drogen, auch zum Zeitpunkt des Drehs des Films. Also er war quasi jahrelang drogenabhängig, und als der Film gedreht wurde, war quasi seine absolute Hochphase, was das angeht. Und ich finde, das merkt man in vielen Szenen, dass es teilweise eben nicht nur Overacting ist, sondern dass er halt auch wirklich manchmal so ein bisschen abwesend ist, der falsche Begriff, aber dass er sich da schon so ein bisschen austobt. Und deswegen musste ich gerade lachen, weil gerade diese Elvis-Szene mit dem Hintergrund, dass man das weiß, wirkt dann ein bisschen anders schon so. Da gibt es nämlich tatsächlich auch eine ganz nette Doku, die heißt My Big Break. Die kam 2 Jahre nach diesem Film hier raus, als er sich dazu entschieden hat, einen Entzug zu machen. Und das ist eine Dokumentation, die Wes Bentley und Freunde von ihm so ein paar Jahre lang begleitet haben, wie sie versucht haben, in Hollywood Fuß zu fassen. Und da ist halt auch dieser Drogenkonsum, spielt auch eine entscheidende Rolle dabei. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Er hat tatsächlich zu dem Zeitpunkt wirklich Filmrollen nur angenommen, um sich den Drogenkonsum zu leisten zu können.
Okay, na gut. Das ist ja auch ein Privileg der besonderen Sorte.
Ja, vielleicht das Ende vielleicht könnte man aus dem Film vielleicht, wir haben jetzt schon ganz schön viel gespoilert, auch wenn es wie gesagt nicht viel zu spoilern gibt, aber das Ende, es kommt ja noch zu einem Showdown. Wir verraten jetzt einfach mal nicht, was das Ergebnis dieses Showdowns ist, außer dass es am Ende Fake-Schnee zu sehen gibt.
Ja, es hat der Silent Hill-eske Züge auf einmal angenommen in der Finalszene. Ja. Wo ich auch dachte so, what?
Ja. Also ich finde, das mir da bin ich mir mit mir selbst recht einig, dass ich zum Beispiel die erste Filmhälfte das eigentlich deutlich ansprechender finde. Also da, wo noch gar nicht so viel Action oder diese actionreicheren Sequenzen noch gar nicht stattgefunden haben. So diese Einführung des Settings, auch so einfach diese kleinen Momente, wie halt Angela dort im Foyer in diesem Verlassenen einschläft und aufs Taxi wartet und sowas alles. Das fand ich halt ganz gut, weil das halt auch wirklich so diese Grundlagen des Terrorfilms so einführt. Halt so, dass es eben nicht irgendwas Fantastisches hier passieren wird, sondern einfach so was Alltägliches, was jedem passieren kann, was ja halt nun mal irgendwie so ein, das ist halt so ein bisschen der Unterschied zwischen einem Terrorfilm und einem Horrorfilm, dass der Horrorfilm an sich eher oft mit Situationen arbeitet, die halt nicht alltäglich sind und der Terrorfilm halt eher mit alltäglichen Situationen wie diesen hier. Natürlich ist nicht alles realistisch in diesem Film, wie wir auch schon erwähnt haben, aber zumindest das Setting, das kann sich irgendwie jeder vorstellen, dass er mal, zum Beispiel mir ist es auch mal passiert, dass ich mal, da war ich noch in der Ausbildung, da war meine Arbeitszeit eigentlich schon vorbei. Ich musste aber noch 5 Minuten warten, bis ich los konnte und bin dabei eingeschlafen und bin dann tatsächlich irgendwie 3,5 Stunden später im Büro aufgewacht und alles war zappenduster und nirgendwo war einer mehr. Ich meine, da war der Pförtner zum Glück nicht da und der war auch ein lieber Pförtner, aber, aber generell ist diese Situation halt nicht unrealistisch, dass man sich mal irgendwo aussperrt oder einsperrt, ne?
Mhm. Ja, nee, absolut. Das ist, genau, das ist halt auch so ein bisschen, was den Grusel, also wenn es einen gibt, daran auslöst, halt diese Alltäglichkeit und ja, die, ja, aber nee, ich bin auch der Meinung, die erste Hälfte des Films, genau dieses Zwischenmenschliche zwischen den beiden, wo sie noch mehr sich abtasten, mehr miteinander sich austesten und so weiter, das finde ich wesentlich interessanter als später halt einfach dieses Katz und Maus, sie läuft weg und das, weil das hat man halt so oft gesehen, das ist, dafür ist es dann halt nicht so gut gemacht, dass es so spannend ist, weil es ist eigentlich nicht wirklich spannend, dass ein das an der Stange hält alleine.
Falls auch zu lang ist so ein bisschen. Ich meine, der Film geht halt doch ein paar Minuten über die 90 Minuten, die so ein normaler Horrorfilm eigentlich geht. Und das ist halt an sich gar kein Problem. Aber der Film muss sich halt in dem Fall darauf verlassen, dass er eigentlich nur 2 Figuren hat. Und dafür sind die Figuren halt nicht gut genug geschrieben, um sie halt wirklich über 1,5 Stunden lang dort in einem Katz-und-Maus-Spiel zu verwickeln. Und das ist halt ein bisschen das, was, weil Angela ist halt wirklich eher ein bisschen langweilig. Sie hat jetzt auch nicht so diese Entwicklung und das ist eigentlich auch realistisch. Also sie wird jetzt nicht auf einmal so zu einem, also sie weiß sich zu wehren dann im Laufe des Films, aber sie wird jetzt nicht auf einmal so zu einem Badass-Chick, wo du die dann auf einmal alles da niederspachtelt, was da rumrennt. Das passiert eben nicht, was auf der einen Seite wieder realistisch ist, aber eben auch so ein bisschen so ecken- und kantenlos wirkt. Und Tom ist halt, ja, ich weiß nicht so recht. Also die beiden, man muss dazu sagen, also wir haben ja schon über Wes Bendig geredet, die Angela wird gespielt von, jetzt habe ich doch tatsächlich Rachel Nichols, genau, die zum Beispiel auch eher so Nebenrollen gespielt hat, Star Trek, G.I. Joe und sowas. Übrigens tatsächlich auch im US-Remake eines meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, nämlich dem französischen Film Inside, spielt sie die Hauptrolle im amerikanischen Remake, was mindestens genauso schlecht sein soll wie das Remake von Martyrs. Aber davon abgesehen sind es halt beides nicht unbedingt Schauspieler, die halt so ein Stück zu zweit spielen könnten über so eine lange Laufzeit, finde ich zumindest. Also die sind an sich okay Schauspieler, aber es sind halt nicht so Charakterdarsteller, wo du sagst, okay, die können halt zu zweit so einen Film stemmen, finde ich.
Ich finde Wes Bentley eigentlich schon sehr stark. Rachel Nichols kenne ich jetzt außerhalb dieses Films nicht wirklich. Oder ist mir halt nie so richtig in Erscheinung getreten. Ich glaube schon, dass Wes Bentley auch mehr kann. Wobei natürlich, dass wenn du jetzt, wie du es erwähnt hast, dass auch unter dem Einfluss von Drogen alles sehr relativ ist, was er dann wirklich abliefern kann und was nicht. Aber er ist halt auch so schwammig definiert. Er ist so, man weiß nicht so richtig, also man muss schon Angst haben von dem, was er gerne machen würde, beziehungsweise wie er halt drauf ist. Andererseits ist er auch immer sehr fahrlässig und er ist irgendwie so, ich weiß nicht, man weiß nicht so richtig, wie viel Angst man jetzt vor ihm haben muss, wie hinterhältig ist er. Das ist mal cleverer, mal ist es ein bisschen doof, dass er jetzt zum 1000. Mal jetzt sie quasi entkommen lässt wieder und ja, das ist so ein bisschen schwierig. Die Figuren könnten noch besser sein, dann hätte der Film so in dem Setting wahrscheinlich noch mehr Möglichkeit, ja, auch länger als über die erste Filmhälfte spannend zu bleiben.
Ich finde die Figur von Tom kennt halt das hatte ich damals gesagt beim Texas Chainsaw Massacre, das ist halt, da habe ich mich auch schon so kompliziert ausgedrückt, aber dass halt wieder hier die Zwischentöne fehlen. Also Tom kennt also eigentlich nur zwei Charakterebenen. Entweder ist er die super freundlichste Person, die du jemals treffen willst, oder ist halt der absolute fucking Psychopath sozusagen. Und das ist halt so, ja, manche mögen halt dieses Overacting, oder nehmen wir es mal Overacting von Wes Bentley. Ich mag sowas ja persönlich nicht so. Ich finde es so ein bisschen grausig. Ich habe auch so, das erinnert so ein bisschen immer so an dieses Mr. Bentley, spielen Sie mal so, am besten wie Christian Bale in American Psycho. Versuchen sie das mal so ein bisschen in die Rolle einfließen zu lassen. So wirkt das immer auf mich so ein bisschen, weißt du? Und das ist halt, Christian Bale ist halt da vom schauspielerischen Können her halt Wes Bentley deutlich überlegen und kann sowas dann halt auch natürlich viel besser spielen. Sowas kannst du dann auch nicht einfach kopieren, ne?
Ja, ganz klar. Das ist, ja, schwierig. Sorry.
Nee, mach du es.
Achso, nee, ich wollte jetzt theoretisch auch zum Fazit kommen.
Achso, die sind
wirklich nicht ganz. Achso, okay, nee, dann führen sie fort.
Genau, ich habe noch zwei, drei kleine Sachen. Und zwar zum einen hat der Film natürlich noch eine Problematik, was halt Rachel Nichols angeht, beziehungsweise die Figur Angela, ist halt, dass die Kamera sich natürlich, also man muss dazu sagen, also ab dem Moment, in dem Angela aufwacht in dem Büro von Tom, trägt sie halt dieses weiße Abendkleid, was einen mördermäßig tiefen Ausschnitt hat. Die Kamera ist tatsächlich scheinbar extrem verliebt in diesen Ausschnitt und zögert eigentlich nicht, durchgängig draufzuhalten, sobald Angela auch im Bilde ist. Und das ist so eine Sache, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat im Drehbuch, ob das jetzt irgendwie auch wieder irgendwelcher sexy Service sein soll oder von irgendwas ablenken soll. Ich weiß es nicht so genau, ob das war das aus deiner Sicht notwendig, dass wir halt wirklich, sag ich mal, diesen extremen Ausschnitt bei Angela die ganze Zeit im Mittelpunkt der Kamera haben müssen. Also ich fand schon ein bisschen dämlich, muss ich sagen. Also meine Freundin hat ja auch den Film jetzt schon zweimal gesehen und findet das auch immer sehr verwunderlich. So gerade aus einer Frauenperspektive wirkt das wirklich abstrakt, so weiß ich nicht. Also es ist halt wirklich extrem. Also in so einem, sagen wir mal, Nicht-Erotik-Film sieht man das wirklich sehr selten, dass das so zur Schau gestellt wird.
Ja, ist halt, ich würde es auch als Sex-Service oder Fanservice
Ist es schon sexistisch in dem Fall? Vielleicht wirklich schon?
Ja, weiß ich nicht. Ja. Das ist halt die Frage, ob Fanservice sexistisch ist, beziehungsweise es ist halt zumindest theoretisch, es ist auf jeden Fall eigentlich überflüssig. Deswegen, ja, aber wiederum andererseits ist es halt auch einfach, ja, keine Ahnung, die Zeit ist halt etwas, was einige Menschen gerne sehen und vielleicht war der Gedanke dann, das ist, glaube ich, nicht aus einer sexistischen Grundhaltung heraus entstanden, wobei das kann ich auch nicht beurteilen, ich kenne ja die Menschen nicht, aber das ist auch too much, glaube ich, um das irgendwie so das zu behaupten, aber...
Es sei denn, es spielt mit dieser Ausrede, die ja Männer auch immer gerne haben, weil so, das passt halt, der Film hat ja durchaus schon so ein paar auch feministische Züge, wenn man diese ganzen Thematiken sieht, das wird ja dort thematisiert, sexuelle Belästigung und so weiter, und dann würde es natürlich keinen Sinn machen, wenn man aus diesem Grund dann aus irgendwelchen Fanservice-Gründen, wie auch eben schon diese Splatter-Szene dort eingefügt wurde, ohne Grund, dass man das deswegen einführt. Deswegen könnte es auch einfach sein, dass es damit mit dieser Thematik spielt, die ja Männer gerne benutzen, dass sie sagen, ja, aber wenn die jetzt so aufreizend rumrennt, dann ist es ja klar, dass sowas passiert. So, dass es vielleicht auch mit damit ein bisschen spielt. Dann ist es schon wieder ein bisschen clever, ne?
Aber ja, aber das ist schwierig einzuschätzen. Und auf jeden Fall hat dem Film auch nicht dabei geholfen, kein Flop zu werden.
Ja, aber das ist so ein bisschen das, was mir bei dem Film so ein bisschen, jetzt komme ich auch dezent zum Fazit schon fast, was dem Film vielleicht am Ende fehlt, ist so ein bisschen so die Smartheit. Dass er einfach so komplett erwartet abläuft, dass da nichts passiert, was du nicht erwartest. Und es gibt halt so ganz kleine Momente, wo du denkst, ah, das ist ganz clever, das ist ganz smart, aber davon hat er zu wenig. Zum Beispiel fand ich es ganz cool. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst gewesen ist, weil es auch wirklich beiläufig ist. Sie versucht ja dann einmal den Notruf zu rufen und alle Leitungen sind ja belegt. Und ich finde, das ist ein witziges Motiv halt, weil es nämlich der Heiligabend ist, der Christmas Eve. Und dort sind alle Notrufleitungen belegt, was irgendwie strange ist am Fest der Liebe und Barmherzigkeit.
Aber es ist ja, glaube ich, in den amerikanischen Großstädten generell so, dass da die Kriminalrate um die Feiertage ist halt gigantisch.
Ja, dass dann eben so hinter den Fassaden halt nicht nur hier jetzt in unserem Setting Gewalt passiert, sondern halt auch überall anders bei den Leuten. Ne? Und das finde ich, das ist zum Beispiel ein ganz smarter Move gewesen, aber davon gibt es halt ein bisschen zu wenig letztendlich, um das da groß halt, wie gesagt, also das ist halt auch die Ausgangssituation ist halt, hier muss man wirklich eine Menge, wie heißt nochmal dein Lieblingssatz? Suspension of Disbelief.
Suspension of Disbelief, ja.
Genau, muss man halt mitbringen, dass sie eben keine Notausgänge benutzt, dass generell die Sicherheit in diesem Gebäude irgendwie scheinbar keine Rolle spielt und sowas alles. Und ja, und ein bisschen schade, wie gesagt, dass das Weihnachtsmotiv so wenig genutzt wird. Also letztendlich ist es eigentlich nur für den Build-up wichtig, dass man dadurch, dass Weihnachten ist, sich die ganze Welt, selbst in so einer Metropole, dass sie zum Stillstand kommt und deshalb niemand zu Hilfe kommen kann. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum es an Weihnachten so ein bisschen spielt. Ne? Ansonsten gibt es ja eigentlich gar nichts weiter.
Ja. Nee. Und um wahrscheinlich, um auch so ein bisschen einfach sich das rauszunehmen, Farben, also so ein bisschen mit Farbe dann auch noch da zu arbeiten, beziehungsweise da so ein bisschen Kontrast zu diesem ganz tristen Betonbau zu haben.
Ja. Okay, dann dass du heute mal mit deinem Fazit beginnen.
Ah, okay. Ja, ich habe, ich fand, wie gesagt, die erste Hälfte des Films hat mich ziemlich gut unterhalten. Danach hat es dann doch merklich nachgelassen, weil ich das nicht mehr spannend fand. Die Schauspieler fand ich alle, ja, also sympathisch. Ich finde es eigentlich, also ich fand es okay, dass ich den Film gesehen habe. Also es hat mich schon overall ganz gut unterhalten. Und ja, wird dem Film 3,5 Sterne geben, so mit einer leichten Tendenz nach unten. Ich finde aber das Setting an sich cool und ja, würde mir wünschen, dass man sowas nochmal bekommt mit ja, mit mehr spannenden Ideen noch obendrauf. Da muss mehr rein und dann muss das cool umgesetzt werden. Das ist so noch ein bisschen nur angekratzt, was er kann und ja.
Ich bin erstaunt, wie unabgesprochen einig wir uns mal wieder sind. Ich dachte, jetzt kommt tatsächlich von dir eine deutlich niedrigere Wertung, aber auch ich muss gestehen, dass das so ein bisschen, also wir haben jetzt ja wirklich hauptsächlich jetzt wirklich viele negative Punkte uns rausgepickt.
Ja,
aber der Film ist halt aber trotzdem einfach auch sehr unterhaltsam dabei, das darf man halt eben nicht vergessen. Das ist halt so, der Spiel hat halt viele Momente, dadurch ist auch wieder ein bisschen abwechslungsreich. Das sind zwar alles so Versatzstücke, die man schon kennt, aber es hat halt so Home-Invasion-Elemente, dieses Kammerspiel, was da zwischendurch stattfindet, ist eigentlich ziemlich gelungen, haben wir auch herausgepickt und es ist eigentlich zwar ein relativ gewöhnlicher Horror-Thriller, aber irgendwie macht der Spaß auf seine Art und Weise, also Guilty Pleasure-Spaß eben, also wenn man den neutral betrachtet, müsste man sagen, ja, ist halt in jeglicher Hinsicht nichts Besonderes, aber irgendwie hat er mir doch gefallen, ich weiß auch nicht so recht, also da hat es halt weniger mit der Logik und so, aber dafür hat er zum Beispiel, die Atmosphäre ist zum Beispiel sehr lobenswert an dem Film. Also ich finde die ganze Location finde ich super gemacht, weil das auch, das ja wirklich selten ist, das Parkhaus, und es ist halt auch an einem echten Schauplatz gedreht, das heißt, es ist nicht irgendwo im Studio gedreht, das merkt man auch wieder sofort. Und irgendwie, ja, trotz aller Kritik, und es wirkt jetzt schon fast ein bisschen obvious, würde ich fast sagen, wenn wir den Film jetzt am Ende doch fast loben, aber ich mag den, muss ich ganz ehrlich sagen, und gebe ihm auch 3,5 Sterne. Auch ganz knappe, also Tendenz geht runter zu 3 Sternen, aber ich bin, meine Bewertung am Ende, meine ausgerechnete, hat 3,5 Sterne gesagt, ganz knappe. Und von daher würde ich fast sagen, können wir diesen Film irgendwie ja doch empfehlen. Zumindest, wenn man keine großen Erwartungen hat und sich einfach mal mit einem Horrorfilm, den nicht jeder kennt und den man selbst auch noch nicht kennt, einfach mal für 1,5 Stunden ein bisschen berieseln lassen will, vielleicht auch zu Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit, auch wenn er einem jetzt nicht in Weihnachtsstimmung bringt, das muss man ganz klar sagen, aber wenn man den noch nicht kennt, kann man durchaus seinen Spaß damit haben, ne?
Auf jeden Fall. Ja.
So, und jetzt noch der neue Service dazu. Also, wenn ihr den Film im Fernsehen seht, Achtung, nicht einschalten. Im Fernsehen war der bisher immer gekürzt zu sehen. Ihr bekommt ihn ungekürzt in der ganz normalen FSK 18 Uncut-Version auf DVD und Blu-ray. Da gibt es ganz normale Kaufhausfassung von, also eine ganz normale Emery-Disc. Oder halt, wer es ein bisschen teurer mag, gibt es ein Mediabook. Auch in dieser Mediabook-Fassung ist der Film ungekürzt. Halt, eigentlich gab es nur eine Version von in der TV-Movie mal als Beilage. Also als DVD-Beilage, die war gekürzt und halt ganz normal im Fernsehen ist er auch bis dato immer nur gekürzt zu sehen gewesen. Aber wenn ihr ganz normal ihn fürs Heimkino auf DVD und Blu-ray holt, dann bekommt ihr die ungekürzte, ungeschnittene Version. Ja. Damit war es das für heute, für Episode 34 auch. In der nächsten Woche behandeln wir wieder einen Weihnachtsfilm, der allerdings schon deutlich weihnachtlicher ist als der, den wir heute besprochen haben. Und ja, damit wünschen wir euch bis dahin eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir hören uns in der nächsten Woche. Auf Wiederhören.
Bye.